Ja, also wie gesagt, mein Name ist Werner, das ist meine Frau Carola. Zuerst mal möchte ich mich einfach nochmal bedanken bei euch als Gemeinde für eure Unterstützung mit Finanzen, mit Gebeten und für eure Freundschaft. Also wir haben ja so liebe Freunde gefunden in dieser Gemeinde, das ist echt fantastisch. Und ja, indem ihr hinter uns steht und uns unterstützt, sammelt ihr euch auch Schätze im Himmel. Denn was wir machen, könnten wir ohne euch nicht tun. Also vielen, vielen Dank dafür. Mal kurz zu dem, was wir in Thailand machen. Also wir sind seit fast 20 Jahren leben wir in Thailand, haben zuerst mal die Sprache gelernt und haben dahin eine Arbeit aufgebaut für Drogenabhängige. Also wir haben ein großes Haus gemietet und in einem kleinen Team Drogenabhängige aufgenommen, ihnen von Jesus erzählt, mit ihnen gemeinsam gelebt, in Jüngerschaft geschult. Und haben den Dienst aber jetzt abgegeben und machen jetzt Seelsorge. Ich selber gehe in Gefängnisse rein mit einem Team und wir gehen in verschiedene Slumgebiete und helfen dort Armen und Bedürftigen. Zum Beispiel, wenn Kinder kein Geld haben, zur Schule zu gehen, dann können wir Sponsoren finden für sie. So haben wir da unseren Dienst gewechselt, gehen in diese Richtung, nur damit ihr mal ungefähr Bescheid wisst. Gut, habt ihr uns beide mal gesehen. Meine Frau wird dann gleich noch sprechen. Am Donnerstag werden wir im Rahmen der Gebetsstunde dann über unseren Dienst berichten. Wir haben Bilder, Clips von Thailand. Also lasst euch das nicht entgehen. Und um einen kleinen Vorgeschmack zu kriegen, habe ich euch mal einen Clip mitgebracht, der jetzt gezeigt werden sollte, wie Bauarbeiter in Thailand arbeiten. Ihr seht, die Thailänder haben noch richtig Freude bei der Arbeit. Kann man vielleicht was von lernen? Ja, das Thema, wo ich heute Morgen drüber sprechen möchte, das beschäftigt mich schon seit langer Zeit. Und ich fange mal an mit einer Bibelstelle aus Lukas 10, Vers 25. Da heißt es, und siehe, ein Schriftgelehrter trat auf, versuchte ihn, also Jesus, also er wollte Jesus eine Falle stellen. Überleg dir mal die Vermessenheit. Da ist ein Mensch, der möchte Gott eine Falle stellen. Der will ihn versuchen. Also, und er sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Ja, und wer möchte das nicht von uns, das ewige Leben ererben? Also ich möchte das. Wow, es gibt nichts Besseres. Wisst ihr, ich bin ja 62 Jahre alt und ich bin so froh, Gott zu kennen. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, warum ich auf dieser Erde bin und ich weiß, wo ich hingehe. Und Jesus sprach zu ihm, und das ist interessant, oft, wenn Jesus konfrontiert wird, kontert er mit einer Gegenfrage. Und er sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Da sprach Jesus zu ihm, du hast recht geantwortet, tu dies und du wirst leben. Und danach kommt dieses äußerst provozierende Gleichnis von dem barmherzigen Samariter, wo jemand im Straßengraben liegt, total zusammengeschlagen, und zwei fromme Leute gehen da vorbei und versagen, und dann kommt ausgerechnet ein Samariter, der damals wirklich ein Ausgestoßener war, auf den die Israeliten runtergeguckt haben, mit denen haben sie noch nicht mal gesprochen, und der kommt und hilft ihm. In Markus 12, 30 sagt Jesus nochmal, dass dies wirklich das wichtigste Gebot ist, Gott lieben, deinen Nächsten lieben, sich selbst lieben. Und letztendlich in unserer Nachfolge mit Jesus ist Liebe einfach das Wichtigste. im Brief an die Epheser aus der Offenbarung 2, ein Brief an die Epheser, und da zählt Jesus auf: Mann, du tust Gutes, du arbeitest hart, du bist standhaft in Schwierigkeiten, du hast nie aufgegeben, und du wirst denken, boah, Mann, wenn das Gott zu mir sagt, standhaft, nie aufgegeben, arbeite hart, tu Gutes. Und dann sagt er, aber die erste Liebe ist weg. Kehre um oder ich stoße deinen Leuchter um. Also Liebe ist eine extrem wichtige Sache in der Nachfolge Jesu. Im 1. Korinther 13 sagt Paulus, ich kann sogar mein Leben für andere geben. Ich kann dies, wenn ich keine Liebe habe, ist das alles nichts. Und das ist schon sehr bewegend. Also wir sollen Gott lieben, Menschen lieben und wir sollen uns selbst lieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie kann ich denn jemanden lieben? Um jemanden zu lieben, muss ich eine Beziehung zu ihm haben, muss ich ihn kennen. Und unsere wichtigste Beziehung ist natürlich die Beziehung zu Gott. Deswegen verbringe ich Zeit mit Gott, mit seinem Wort, um ihn besser kennenzulernen, um diese Liebesbeziehung auszubauen, um ihn besser kennenzulernen, um ihn mehr zu lieben, um mehr von seiner Liebe zu empfangen. Die Bibel sagt ja auch, Gott ist Liebe. Und wenn ich in dieser Liebesbeziehung mit Gott stehe, dann bin ich fähig, andere Menschen zu lieben und mich selbst. Und das ist wirklich eine Sache, über die ich sprechen wollte. Wenn ich mich selbst lieben will, dann muss ich mich selbst auch kennen. Wie ich schon sagte, wenn ich jemand anders lieben will, muss ich eine Beziehung zu ihm haben. Ich muss wissen, wer es ist, und dann kann ich ihn lieben. Und ich muss mich selbst kennenlernen. Ich meine, wir haben heutzutage so viel Wissen. Wir wissen, wie die Oberfläche auf dem Mars aussieht, wie die Sonne beschaffen ist. Aber wie viel kennen wir uns selber? Wenn ich dich fragen würde, wer bist du? Was würdest du mir antworten? Und das ist wirklich eine Sache, über die man sich Gedanken machen sollte. Ich meine, wir leben alle in irgendwelchen Mustern. Wir eignen uns Überlebenstechniken an. Und es braucht lange Zeit, um das zu durchschauen. Wir werden durch unsere Umgebung, Familie, Schule, soziales Umfeld geprägt. Und wir versuchen uns anzupassen. Wir versuchen irgendwie da reinzukommen. Ich gebe dir mal Beispiele. Vielleicht solltest du immer ein Musterkind sein. Da hieß es, sei brav, benimm dich, streng dich an, sei nicht kindisch, mach es besser. Hast wenig Lob von deinen Eltern bekommen und überdurchschnittliche Leistungen wurden eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt. Oder mancher musste sich nützlich machen, um geliebt zu werden. Ich werde geliebt, wenn ich verständnisvoll und hilfsbereit bin. Du musst der Nützliche sein, um angenommen zu werden. Oder andere Verlusterlebnisse, Tod von einem Elternteil, uneheliche Geburt, Scheidung, ein Geschwister wird vorgezogen. Da könnte man eine endlose Liste ziehen. Und da sind wir geprägt und haben uns Muster und Überlebenstechniken angeeignet. Und um aus diesen Mustern rauszukommen und wirklich der zu werden, der ich bin, da braucht es Mut. Ich muss ehrlich sein, ich muss mich bestimmten Dingen stellen. Manchmal versuchen wir, ein beeindruckendes Bild von uns zu konstruieren, weil wir wollen ja alle angenommen sein und geliebt sein. Und viele Menschen möchten gar nicht die Wahrheit über sich erfahren, weil das kann sehr schmerzhaft sein. Aber als Nachfolger Jesu können wir transparent und ohne Masken leben. Wir brauchen nicht vorgeben, jemand anders zu sein. Und Gott hilft uns hier, dass wir da hineinfinden. Er führt uns in die Weite. Und wenn jemand wirklich seine Identität in Gott hat, ehrlich ist, dann ist es ziemlich schwer, so jemanden zu kränken, weil er weiß, wer er ist. Ich meine, ich persönlich bin immer noch auf der Suche. Ich strecke mich danach aus. Und meine Frau hilft mir da sehr bei. Wir waren letztens in einem Eheseminar, das ist schon länger her, und da sagte jemand, Marriage is a killer for your pride. Also die Ehe ist ein bezahlter Killer für deinen Stolz und das stimmt. Wow. Hier in der Gemeinde kann ich immer noch so den frommen Werner spielen und hallo und preis Gott. Aber in der Ehe, da kann man nicht mehr sich groß verstellen, da kommt es wirklich auf den Punkt. Das ist manchmal schmerzhaft, aber auch hilfreich. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich mich denn besser kennenlernen? Wie kann ich denn wirklich wissen, wer ich bin? Und mir persönlich hat es geholfen, das ist eine Hilfskrücke auf dem Weg. Ich habe so einen Test gemacht und habe so ein bisschen versucht rauszufinden, was für ein Temperament ich habe. Und über die verschiedenen Temperamente möchte ich einfach mal kurz sprechen. Also Temperament ist irgendwas, was man erbt. So hat uns Gott gemacht, mit einem bestimmten Temperament. Das ist etwas, das in dich hineingelegt ist von Gott. Und er macht uns alle verschieden. So wie jede Schneeflocke verschieden ist, so ist jeder von uns verschieden. Keiner ist gleich. Das Interessante ist ja auch, das habe ich bei mir gemerkt, oft denke ich, ey, der ist aber komisch oder die Person ist komisch. Warum ist sie komisch? Weil sie nicht so ist wie ich. Weil ich denke, ich bin der Maßstab aller Dinge. Aber es ist so ein Quatsch. Aber so denken wir oft. Aber wenn du mal ehrlich in dich reinhörst, vielleicht denkst du auch so. Und jedes Temperament hat Stärken und Schwächen. Und es ist einfach gut und hilfreich, seine Stärken und Schwächen zu kennen, seine Persönlichkeit anzunehmen und sich keine Vorwürfe zu machen, weil man so ist, wie man ist. Also ich habe da ein nettes kleines Heftchen gelesen, das könnte ich euch auch sehr empfehlen. Die Bücherei hat ja noch eine Woche offen. Das ist ein Buch von Ole Hallesby, Dein Typ ist gefragt. Und hier jetzt einige Gedanken aus diesem Buch, die uns helfen sollen. Es werden grundsätzlich mal 4 verschiedene Temperamente unterschieden. Es gibt, ich spreche mal über die ersten beiden, die sind mehr extrovertiert, also nach außen gerichtet. Das ist zuerst mal der Sanguiniker. Das ist jemand, der ist warm, lebhaft, heiter, liebt Spaß, ist aufnahmefähig, kontaktfreudig und unbefangen. Kennt ihr vielleicht in der Gemeinde, der kann auf jeden zugehen, hey, hallo, wie geht's dir? Und ja. Und die Stärken von Sanguiniker sind, er hat die von Gott gegebene Fähigkeit, er kann wirklich in der Gegenwart leben. Und das sollten wir alle irgendwie mehr lernen. Nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart leben. Er kann sich in Gefühle und Gedanken anderer versetzen. Er kann mit ehrlicher Wärme reden, weil seine Gefühle sehr aufrichtig sind. Mit dem kommst du leicht in Kontakt. Und die Schwächen von einem Sanguiniker, er ist mehr oder weniger unbeständig und oberflächlich, ist ein Kind des Augenblicks. Er lebt so in der Gegenwart, dass ihm oft der Zusammenhang seines Lebens verloren geht. Er ist in Freundschaften unbeständig, beginnt eine Sache mit Eifer, nimmt sich aber schnell was anderes vor und lässt das Alte fallen. So, das ist mal so ganz grob der Sanguiniker, damit ihr mal einen Gedanken dazu habt. Dann gibt es den zweiten, der nach außen gerichtet ist, das ist der Choleriker. Das vorherrschende Element von einem Choleriker ist der Wille. Er entschließt sich schnell, setzt seinen Entschluss sofort in die Tat um, für ihn ist Leben, Arbeit und Tätigkeit. Vielleicht ist Paulus da so ein bisschen ein Beispiel. Was der Mann geleistet hat, ist einfach irre. Und die Stärken von dem Choleriker sind feste Willenskraft. Er handelt schnell, sieht sofort, was getan wird. Er ist sicher, zuversichtlich und stark und lebt in der Realität. Die Schwächen bei einem Choleriker sind, das Gefühl ist wenig entwickelt, also im Gegensatz zum Sanguiniker. Er kann sich schlecht in die Lage anderer versetzen. Er ist hart und schroff, trocken und kalt, eigensinnig, unnachgiebig, kann sich nur sehr schwer entschuldigen, ist vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst, weil er seine Ziele fast immer erreicht. Und er hat den Hang, herrschsüchtig zu sein und andere Menschen für seine Zwecke zu benutzen. Also ich habe diese Vision und da gehen wir jetzt hin und das werden wir erreichen. Und wenn da 3-4 Leute rechts und links rausfallen, das interessiert ihn nicht. Er sieht die Vision. So, das ist so ungefähr der Choleriker. Dann gibt es die 2 Temperamente, die mehr nach innen gerichtet sind. Da ist der Melancholiker. Auch hier herrscht das Gefühl auch vor, wie beim Sanguiniker, aber es ist mehr nach innen gerichtet. Melancholiker ist ein bisschen mehr traurig und mehr düster veranlagt, kann sich nur wenig freuen und versucht oft in so eine Traumwelt auszuweichen. Und die Stärken sind, er hat eine reiche, sensible Natur, also viele, viele Künstler sind Melancholiker. Er ist tief und gründlich in allem, Er kennt seine Grenzen und was er macht, das führt er auch zu Ende. Er hat nicht viele Freundschaften, aber die er hat, da ist er treu drin. Er ist zuverlässig, gründlich, bei der Arbeit ordentlich. Die Schwächen sind, er ist egoistisch, betreibt ständig Selbstanalyse, guckt immer auf sich selber, hat eine Tendenz zum Hypochonder, also jemand, der sich Krankheiten einbildet, sehr empfindlich, schweigsam, zurückhaltend, pessimistisch, unentschlossen. So, und der Letzte, der nach innen gerichtet ist, ist der Phlegmatiker, ruhig und ausgeglichen. Er blickt leidenschaftslos auf das Leben. Die anderen Temperamente sind von der Umgebung abhängig. Er ist mehr der kühle, heitere Zuschauer. Die Stärken von dem Phlegmatiker sind, er ist friedfertig, gutmütig, man kommt gut mit ihm aus, nicht aufbrausend, behaglich und witzig, nimmt sich Zeit, Aufgaben gründlich zu durchdenken, ist in Freundschaften beständig und treu. Ich dachte, vielleicht ist Abraham, vielleicht war er auch ein bisschen phlegmatisch. Ich meine, der lief ja jahrelang durch die Wüste und ist im Glauben gegangen und gegangen und gegangen. Also das ist schon beeindruckend. Ja, die Schwächen von einem Phlegmatiker, er ist langsam. Er kann leicht auf die Schwächen anderer hinweisen und sie so verletzen und zum Ärger reizen. Er ist zynisch. Er meidet Anstrengung. Er hat die Tendenz, faul zu sein. Er lebt ein bequemes Leben und lässt sich von den Sorgen und Nöten anderer nicht so schnell berühren. Also das sind mal die vier Temperamente. Vielleicht hast du gedacht, ja, ich habe mehr dies, ich habe mehr das. Ich habe was ganz Lustiges gelesen. Die Mängel der vier Temperamente kann man folgt grob charakterisieren. Der Sanguiniker freut sich an Leuten und vergisst sie wieder. Der Choleriker benutzt die Menschen für seine Zwecke und beachtet sie danach nicht mehr. Der Melancholiker ärgert sich über sie, lässt sie aber ihre eigenen Wege gehen. Und der Phlegmatiker studiert sie mit hochmütiger Gleichmütigkeit. Und jeder Mensch ist aber eine Mischung. Es gibt keinen hundertprozentigen Phlegmatiker oder wie auch immer. Du bist eine Mischung aus allem. Und und ich selber habe festgestellt, ich habe einen ziemlich starken phlegmatischen Anteil. Also es gibt ja die Leute, die müssen predigen, die müssen vorne, also ich kann jetzt hier vorne stehen und das ist toll, ich könnte auch jetzt da sitzen und zuhören, es ist okay. Ich bin sehr friedliebend, ich hasse Konfrontation. Oh, das mag ich überhaupt nicht. Als Kind habe ich immer gedacht, ich wäre feige, weil ich Konfrontation aus dem Weg gehe, aber letztendlich ist das mein Temperament. Und wenn ich in der Konfrontation bin, das Interessante ist, ich versuche da zu lernen, aber wenn mich jemand konfrontiert, bin ich erstmal sprachlos und stumm und weiß gar nicht, was ich antworten soll. Eine halbe Stunde später könnte ich dir genau sagen, was ich hätte antworten sollen, aber naja, dann ist es zu spät. Also da bin ich überhaupt nicht gut. Oder früher, wenn in der Schule, da war ja immer Gerangel in der Klasse, wer ist der Größte, wer ist der Stärkste. Und so ein Typ wie ich, der taucht dann ab, guckt, wie der Machtkampf ausgeht und wenn der Boss feststeht, dann sagt man, oh super, du bist jetzt der Boss, schön, dass du da bist. Das ist so Phlegmatiker. Vielleicht hat mir das auch geholfen, für 12 Jahre mit Drogenabhängigen zusammenzuleben und mit ihnen zu arbeiten. Weil ich kann dir sagen, mit Menschen arbeiten ist so ziemlich das Härteste, was du machen kannst. Und wenn du mit kaputten Leuten arbeitest, ist oft 3 Schritte vor und dann wieder 2 Schritte zurück und du musst immer wieder, dann siehst du mal ein bisschen Erfolg und dann kracht wieder alles zusammen. Und da braucht man wahrscheinlich einen Phlegmatiker, der das durchhält und da geht. Ich meine, meine Frau ist manchmal sehr frustriert über meine Langsamkeit. Eine ihrer Schwestern macht sich auch immer lustig über mich. Die sind einfach fix. Die machen Dinge schnell. Also meine Frau ist so eine Mischung aus Choleriker und Melancholiker und sie liebt es, Dinge genau zu machen. Und sie kann 3 Sachen auf einmal machen. Also ich kann nur eine Sache. Also wir haben so ein Apartment und da leben wir in einem Raum meist und ich bin dann irgendwann am Computer am Arbeiten. Auf einmal fragt sie, du, wenn wir heute einkaufen gehen, was soll ich? Und ich, was, wie, wo? Und dann einkaufen und dann muss ich erstmal, also ich bin da sehr... Ich bin nicht Multitasking, ganz bestimmt nicht. Und in der Regel fahre ich dann zum Markt und fahre da mit dem Motorrad, es ist heiß und du läufst darüber. Und dann komme ich nach Hause, lege dann die Sachen hin, bin stolz, ich bin einkaufen gewesen, haha. Und dann kommt meine Frau und sagt, oh, danke, dass du einkaufen warst, nimm den Apfel. Oh ja, aber hier vorne, da ist so eine Stelle, weißt du, da hast du nicht. Und guck mal hier, da. So. Und ich stehe dann da und denke, oh, ich will gelobt werden. Oder angenommen, ich streiche eine Wand. Wusch. Meine Frau kommt nach Hause und ich denke, ja, guck hier, ich habe die Wand gestrichen, Schatz. Und sie sagt, ja, danke, schön, aber guck mal, hier unten hast du getropft und da oben an der Ecke, da hat es nicht ganz gedeckt und hier müsstest du nochmal drüber gehen. Und und im Anfang hat mich das wirklich total frustriert und sauer gemacht. Aber weil ich mich mit den verschiedenen Temperamenten beschäftigt habe, weiß ich jetzt ein bisschen mehr, wer ich bin. Und für sie ist es wichtig, dass Sachen genau gemacht werden. Also für mich ist 80% tok, 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 möglichst wenig Energie und es sieht nett aus, wunderbar. Aber sie ist einfach anders. Sie braucht es ganz genau. Ja. Und jetzt verstehe ich es nicht mehr so als Kritik, sondern ich verstehe es, sie will mir helfen. Sie will, dass ich besser werde. Es ist nichts Böses da drin. Es ist jetzt mal ein Mechanismus. Aber wenn ich das nicht verstanden hätte, hätte das jedes Mal einen riesen Streit gegeben. Und es hilft einfach, sich selber besser zu verstehen. Oder sie plant gerne. Also sagen wir, Sonntagmorgens, heute ist frei. Und wir sitzen am Frühstückstisch mit den Kindern und ich denke, heute ist frei, heute habe ich frei. Und dann sagt meine Frau, okay, was ist der Plan für heute? Oh, der Plan, ich habe heute frei. Aber natürlich, wenn du eine Familie hast mit zwei Kindern, musst du planen. Und ja, es ist richtig, das zu machen, aber das macht sie besser, welchen. Da muss ich einfach auf sie hören. Oder sie verarbeitet im Reden. Wenn sie mit Problemen beschäftigt, sie muss darüber reden. Ja, das oder sollte man dann so und sollte man so. Und ich denke, für mich ist das, wenn ich ein Problem habe, setze ich mich hin und dann fange ich an zu denken und überlege und irgendwann sage ich, ah, so machen wir es. Aber es gibt Leute, die müssen einfach im Reden denken und verarbeiten. Und was ich merke auch, ich mache gerne so etwas zynische Witze. Und ich denke, ich bin dann unheimlich witzig. Und meine Frau guckt mich einfach nur an und denkt, hä? Und ich dachte, ich hätte so einen guten Witz gemacht und sie versteht den überhaupt nicht. Ich habe Freunde, die sind mir ähnlich. Da geht das nur hin und her und ha, ha, ha. Und für sie ist das, Also das habe ich mir abgewöhnt, oder bin dabei. Manchmal versuche ich es nochmal, aber klappt nicht so ganz. Oder als Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich zu ihr und sage, oh, ich habe das und das Problem und so und so und so. Und für mich ist klar, wenn sie was hat, dann kommt sie zu mir und redet. Aber es ist nicht so. Wenn wir zusammensitzen, muss ich immer wieder mal fragen, hey Schatz, wie geht's dir innerlich? Was ist mit dir los? Wie fühlst du? Und dann fängt sie an, sich zu öffnen. Das muss ich auch erstmal lernen, weil ich bin einfach anders. Was ich euch einfach damit sagen will, wir müssen einfach uns selber besser verstehen und wir müssen die anderen Menschen besser verstehen. Und das ist eine ganz extrem wichtige Sache, um sich selber anzunehmen, sich selber zu lieben und andere zu lieben. Und wie gesagt, das sind schmerzhafte Prozesse, das ist nicht einfach. Und letztendlich sollen wir ja umgestaltet werden in das Bild Jesu, indem wir ihn anschauen. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild. Und eine Umgestaltung durch den Geist heißt aber nicht, dass das Temperament ausgelöscht wird, weil das hat Gott in uns reingelegt, sondern es wird auf das richtige Maß gebracht. Und so denke ich, ist es auch in jedem Werk, in jeder Arbeit wichtig, dass in der Leitung ein Team ist, wo die verschiedenen Temperamente vertreten sind, wo man aufeinander hört. Und so bleibt das Ganze in einem Gleichgewicht auch. Ja, soweit erstmal zu mir. Und meine Frau wird jetzt noch ein bisschen mehr praktisch sagen, wie man da reinkommt.
Ja, wir sind alle mit einer Persönlichkeit geboren worden, aber unsere Identität wird natürlich auch geprägt durch unser Umfeld. Ich habe jetzt was Interessantes selber erst letzte Woche gehört. Wir haben ja alle Fingerabdrücke, ne? Und jetzt in Ländern wie Thailand gibt es ja durchaus noch Leute, die nicht schreiben können. Also wenn du da zum Amt gehst, hat es auch immer so eine Maschine, wo du da deinen Finger reintust, wo sie deinen Fingerabdruck nehmen und dich damit hundertprozentig identifizieren können, weil jeder Fingerabdruck von uns ist unterschiedlich. Wir haben nicht die gleichen. Und ich habe jetzt gehört, das wusste ich nicht, dass diese Fingerabdrücke entstehen im Mutterleib. Mit ungefähr 10 bis 12 Wochen berührt das Baby die Wand des Uterus immer und immer wieder. Und dadurch werden die Fingerabdrücke geformt. Und ich fand, das ist irgendwo so ein schönes Beispiel, weil der Prediger ging dann darauf ein, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, uns Gott aussetzen, ist es so, als wären wir in Gottes Gebärmutter und bekommen auch eine neue Identität. Weil natürlich ist keine Eltern sind perfekt, kein Lehrer ist perfekt, unsere Umwelt ist nicht perfekt und ja, wir bauen auch ganz viele Lügen in unsere Persönlichkeit und in unsere Identität ein, einfach durch das Leben und durch das, was mit uns gemacht wird und passiert. Und das ist wichtig, dass wir eine neue Identität von Gott kriegen. Die wird nicht unsere Persönlichkeit verändern, aber die kann unsere Persönlichkeit heilen und in das hineinbringen, was Gott sich eigentlich auch dabei gedacht hat. Vielleicht können wir mal den Vers aus 2. Korinther an die Leinwand bringen. Genau, hier heißt es, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Ist vielleicht nicht die glücklichste Übersetzung. Es gibt eine andere Übersetzung, da heißt es, wir spiegeln wieder. Wenn wir Gott anschauen, dann spiegeln wir Gott wieder. Im Englischen wird es auch sehr klar so ausgedrückt, dass wir im Prinzip wie so ein Spiegel sind. Und was immer du anschaust, das spiegelst du wieder. Und das ist irgendwo ein Stück weit auch unsere Verantwortung, was wir anschauen und was wir wie viel anschauen. Irgendwie hat Gott uns so gemacht, dass wir wie so ein Spiegel funktionieren. Und es ist eine unheimliche Möglichkeit für uns, wenn wir in Gottes Gegenwart kommen und wenn wir ihn anschauen, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist im Prinzip das, was es hier heißt oder was hier gesagt wird, dass wir Gott ähnlicher werden, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Was heißt denn den Herrn anschauen? Heißt das einfach, dass ich mich da hinsetze und irgendwie mir ausmale, wie Gott aussieht und das dann anschaue? Oder was heißt das denn ganz praktisch? Es gibt eine andere Bibelstelle, die habe ich jetzt nicht hier dabei, aber da geht es um die Menschen, die immer wieder Götterbilder anschauen und anbeten. Und da sagt die Bibel, dass sie denen auch immer ähnlicher werden. Und das können wir in Thailand sehr gut beobachten. Also wenn du Menschen begegnest in Thailand, die ihr Leben lang diese toten Götter angebetet haben, die wirken nachher selber total versteinert und tot und werden diesen Bildern, die sie immer und immer wieder angucken und verehren, immer ähnlicher, auch von ihrem Gesichtsausdruck. Und ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr Gott anschaut. Das heißt, ihr geht in seine Gegenwart. Ihr redet mit Jesus. Können wir den nächsten Vers mal? Im Psalm 36, glaube ich, ist das. Da heißt es, denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Lichte werden wir das Licht sehen. Jesus ist Licht. Und wenn wir in seine Gegenwart kommen und wenn wir uns ihm aussetzen und diesem Licht aussetzen, dann bringt Jesus Wahrheit in unser Leben. Und dann kann Jesus die Lügen des Feindes in unserem Leben entlarven. Und dann kann Jesus uns heilen und gesund machen. Und dann können wir auch sehen, wer wir eigentlich sind oder wie er uns eigentlich gedacht hat. Und können da mehr und mehr hineinkommen. Und es ist wichtig, dass wir zu Jesus gehen, weil, also wenn du Nabelschau betreibst, ne, wenn du immer in dich reinschaust und immer versuchst zu beurteilen, war das jetzt gut, war das nicht gut, ist der richtig, bin ich richtig irgendwo, da kommst du nirgendwo mit hin. Das ist sehr ungesund. Wichtig ist, dass wir uns dem perfekten Gott aussetzen, weil er ist die Wahrheit und er kennt dich letztendlich viel besser, als du dich selber kennst. Ja, wir kennen uns ja oft nicht. Ne, da sind so Sachen, die gehen in uns ab irgendwo und wir können das überhaupt nicht einordnen. Wir verstehen das gar nicht. Aber das kannst du auch nicht selber lösen. Da ist es wichtig, dass du immer wieder in Jesu Gegenwart, in Gottes Gegenwart kommst und ihn fragst und ihn bittest, da mit seinem Licht drauf zu scheinen. Weil hier geht's um zwei verschiedene Lichte. In deinem Lichte, das heißt, wir gehen in das zum Licht, werden wir das Licht sehen. Das heißt, wir werden die Sachen so sehen, wie sie wirklich sind und werden nicht länger betrogen sein, sondern werden die Wahrheit empfangen über uns selber und auch über andere Menschen und über Situationen. Können wir den nächsten Bibelvers? Muss ich erst noch was zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob es euch schwerfällt, euch selbst zu lieben. Ob ihr euch annehmen könnt, so wie ihr seid. Oder ob ihr, ich sehe schon einige machen so, oder ob ihr doch denkt, keine Ahnung, meine Nase ist zu groß oder meine Beine sind zu krumm oder meine Haut ist zu dunkel oder ich bin immer so aufbrausend oder egal, was es ist. Es ist ja oft so, dass wir denken, was der andere hat, ist irgendwie besser als das, was wir haben. Ne? Wir neigen einfach dazu, uns zu vergleichen. Es ist auch in Thailand so extrem. Das tut mir immer so leid für die Thais und da rede ich auch in Thailand immer wieder drüber. Die Thais sind nun mal dunkler von der Hautfarbe und das hat Gott ja so gemacht. Weil das ist ein sehr sonnenreiches Land und die brauchen diese dunkle Haut, damit sie nicht sofort Hautkrebs bekommen, wenn sie immer der Sonne ausgesetzt sind. Ne? Und wir sind halt weiß, weil wir in einem Land leben, wo man die Sonne nicht immer so viel sieht. Aber weiß steht halt für reich und deswegen versuchen die Thais so weiß wie möglich zu werden und schmieren sich alle mögliche chemische Creme an ihren Körper und nehmen irgendwelche Pillen ein, um weißer zu werden. Keine Ahnung, wie das für ihre Gesundheit ist. Und was machen wir irgendwie? Bräune steht für, ich kann mir Urlaub leisten. Ne? Wir reisen weg irgendwo und knallen uns in die Sonne, um dann schön braun auszusehen irgendwo, statt auch irgendwo das anzunehmen. Ne? Im Psalm 39 sagt Gott, dass wir wunderbar gemacht sind. Jeder einzelne von uns ist wunderbar gemacht. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir ja da auch immer wieder mit zu Gott kommen, wenn wir da strugglen im Englischen, wenn wir da kämpfen mit und nicht zufrieden sind mit uns und immer wieder ihm das hinhalten und sagen, ja, ich komme damit nicht klar irgendwo, zeig mir doch, was du dir dabei gedacht hast, zeig mir doch, wie du das siehst, weil letztendlich gibt es nur eine Person, die so ist wie du und die Gott in diese Zeit und an diesen Ort gestellt hat und mit der ganz bestimmte Ziele verfolgt und der ganz bestimmte Berufung gegeben hat und mit der er etwas bewirken will in dieser Welt, in deinem Umfeld. Und das kann kein anderer so wie du. Das kannst nur du, weil du speziell dafür von Gott geschaffen worden bist. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch nicht so viel vergleicht oder wetteifert oder vielleicht sogar verstellt oder nachahmt und versucht, wie irgendjemand anders zu sein, sondern dass sie zu Gott kommt, dass sie ihn um Vergebung bittet, wo ihr merkt, ihr könnt Dinge nicht annehmen, weil ich meine, wenn er dich so geschaffen hat und er sagt, das ist gut so, warum solltest du es nicht annehmen können? Und dann bitte ihn, ihm dir zu helfen, dass du dich annehmen kannst, so wie er dich gemacht hat. Natürlich gibt's in unserem Temperament, das hat Werner auch schon erwähnt, auch Dinge, die sind nicht so gut. Ja, der Choleriker, der kann aufbrausend sein. Der kann schnell zornig werden. Oder halt der Phlegmatiker, der neigt zu Faulheit. Ne, der Sanguiniker, der, ist immer so der Klassenclown, den kennen wir bestimmt alle. Derjenige, der immer im Mittelpunkt stehen muss. Alle unsere Temperamente und Persönlichkeiten haben Schwachpunkte. Was machen wir denn mit diesen Schwachpunkten? Wie gehen wir denn damit um? Weil letztendlich ist es das Ziel, das haben wir vorhin gesehen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das heißt auch, dass wir im Laufe unseres Lebens Dinge aus anderen Persönlichkeiten in uns einbauen und die Schwächen, die wir haben, immer mehr ablegen. Aber wie machen wir das denn ganz praktisch? Vielleicht können wir mal den Vers aus Kolosser anwerfen. Hier sagt die Bibel, leget auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belüget einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bilde dessen, der ihn geschaffen hat. Ein bisschen vorher in Vers, ist das, genau. Vielleicht kannst du noch ein bisschen weitergehen, 12 und 14. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage hat, wieder den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist. Diese Verse sind übrigens unser Trauspruch. Ich glaube, unser Pastor hat damals ein bisschen mehr durchgeblickt, irgendwo auf was wir uns einlassen. Ich komme ja aus einer gläubigen Familie. Werner war gerade mal ein Jahr Christ. War auch schon einige Jahre älter. Ich war noch sehr jung. Ich war 21, als ich geheiratet habe. Ja, und dieser Vers hat mich und hat uns immer wieder beschäftigt. Und da geht's um, vorher hieß es, leget ab. In der englischen Bibel heißt, zieht aus. Und hier heißt es, zieht an. Was ziehen wir denn normalerweise an? Kleidung, ne? Irgendwo, wir stehen morgens auf, gucken vielleicht, wie das Wetter ist und dann entscheiden wir uns, was werden wir anziehen. Das ist ja so ein bisschen wie unsere zweite Haut, wie so ein Aushängeschild auch vielleicht, wie modern oder und wie machen wir das denn jetzt mit diesen Dingen? Die Bibel spricht ja immer wieder von Gewändern, Gewand der Gerechtigkeit, Gewand des Lobpreises. Wie machen wir das denn? Wie ziehe ich denn Barmherzigkeit an und Demut und Milde und Langmut und wie lege ich diese anderen Sachen ab, die ich eigentlich nicht haben will in meinem Leben. Ich persönlich glaube, dass keiner von uns sich selbst verändern kann. Wir können uns vielleicht zusammenreißen, ne? Neujahr irgendwo vornehmen, dieses Jahr will ich weniger essen oder dieses Jahr will ich dieses oder jenes und das hält dann eine Weile, aber irgendwann kommt dann doch das Alte wieder durch. Und ich glaube, dass wir nur es schaffen, verändert zu werden, wenn wir wirklich mit diesen Sachen zu Gott kommen. Und für mich heißt Ausziehen auch ein Stück weit, dass ich zu Gott komme und ihm das hinhalte. Herr, da habe ich schon wieder unfreundlich geantwortet. Herr, da habe ich schon wieder abweisend reagiert. Oder was auch immer unser Problem ist oder unsere Schwäche ist. Ihm das immer wieder sagen, um Vergebung bitten und ihn bitten, uns da zu verändern. Und das muss man manchmal wirklich lange tun. Ja, ich habe erst vor letztes Jahr irgendwie über Monate gewisse Sachen gebetet, immer und immer wieder. Jeden Morgen, wenn ich aufgestanden bin, habe ich im Prinzip neue Sachen angezogen und habe gesagt, Herr, ich ziehe Freundlichkeit an, ich ziehe dieses und jenes, Milde und Güte und Geduld. Ne? Mit so einem langsamen Mann und einem Choleriker, da brauche ich wirklich oft Geduld. Ich kriege schon manchmal die Krise, wenn ich hinter ihm herlaufe, weil er so langsam läuft. Oder wenn ich ihn bitte, mir schnell was zu holen. Das dauert dann doppelt so lange, wie ich es erwarte irgendwo. Das sind so, und immer und immer und immer wieder habe ich Gott darum gebeten und im Prinzip mich dafür entschieden, auch jeden Morgen neu das anzuziehen, das zu meiner zweiten Haut zu machen. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört zu beten und dann plötzlich realisierte ich, oh, du wirst ja anders in deinen Reaktionen. Oh, da verändert sich ja was. Und das sind nicht meine Gebete, sondern das ist Gottes Eingreifen in meinem Leben. Und da möchte ich euch einfach auch Mut machen. Ja, Persönlichkeitstests sind hilfreich, wirklich sehr. Ich habe mich dadurch auch noch viel besser kennengelernt und weiß auch ein bisschen mehr dadurch, was Selbstliebe für mich heißt. Es gibt ja auch extrovertierte und introvertierte Menschen. Extrovertiert heißt, wenn deine Batterie alle ist, musst du Zeit mit Menschen verbringen, um die Batterie wieder aufzutanken. Und introvertiert heißt, wenn du viel mit Menschen zusammen warst, dann brauchst du eine Zeit alleine, um deine Batterie wieder aufzutanken. Ich sehe einige nicken, einige kennen sich selber. Und ich bin ein sehr introvertierter Mensch, aber ich bin auch ein sehr sensibler Mensch. Ich kriege so alle Stimmungsschwankungen, alles, was so abgeht zwischen Menschen, im Positiven, im Negativen, kriege das alles sehr mit, auch unterbewusst oft. Und wenn ich mir nicht die Zeiten nehme, wo ich dann wirklich alleine bin, um das alles zu verarbeiten, dann kriege ich irgendwann wie so ein, dann ist einfach zu viel an Information in meinem Körper und dann werde ich gestresst und dann werde ich gereizt und kann nicht mehr in der Liebe auch agieren. Und dann ist es wichtig, dass ich mich rausziehe und einfach Zeit alleine und Zeit mit Gott verbringe. In Thailand kämpfen wir natürlich auch mit gewissen Mächten, die über diesem Land da sind. Es gibt auch gewisse Mächte, die ganz besonders gegen uns Frauen irgendwo immer wieder versuchen anzukommen. Und ich fühle mich oft unzulänglich. Und das ist so eine Macht, die auf die Frauen in Thailand angreift, unzulänglich. Also ja, ich spreche die Sprache, aber ich spreche sie nicht 100% und ich kann mich nicht immer so ausdrücken, wie ich möchte. Das verstärkt natürlich dann das Gefühl, aber das ist einfach auch eine Macht. Aber es gibt eine Bibelstelle in 2. Korinther 3, Vers 5. Es ist jetzt im Deutschen auch nicht so glücklich übersetzt. Es ist hier mit Tüchtigkeit übersetzt. Im Englischen würde man es eher übersetzen mit Fähigkeit. Und das mache ich auch bewusst und das möchte ich euch auch ans Herz legen, wirklich bewusst die Bibelstellen zu suchen, wo ihr merkt, Mann, das brauche ich irgendwo, das möchte ich anziehen und die immer wieder über euch auszusprechen und dann auch euer Namen da reinzusetzen. Nicht, dass Carola von sich selbst aus tüchtig ist, etwas zu denken als von ihr selbst, sondern Carolas Tüchtigkeit oder Carolas Fähigkeit ist von Gott. Immer wieder diese Wahrheiten Gottes auszusprechen über eurem Leben. Ja, das nochmal vielleicht zusammenzufassen. Gott hat uns alle gemacht, Gott hat uns alle besonders gemacht. Lerne dich kennen und lerne in seiner Gegenwart auch lerne, wozu Gott dich berufen hat. Weil letztendlich wirst du nur in dem glücklich werden auch, wenn du in das hineinkommst, wozu Gott dich berufen hat und wozu er dich erschaffen hat. Mit deiner Persönlichkeit, mit dem, wie du bist. Und auch eine Hautfarbe oder eine Vergangenheit, wenn du mal mit Drogen zu tun hattest, dann hast du eine ganz andere Autorität, Drogenabhängigen zu dienen, als wie jemand, der nie mit Drogen zu tun hatte. Gott kann deine Geschichte benutzen und dir dadurch Autorität geben und dich dadurch salben, auch wirklich ganz besonderen, einer ganz speziellen Bevölkerungsgruppe zu dienen. Pass auf, welchen Spiegeln du dich aussetzt. Spiegel dich in Gott. Ja, öffne dich für Gott. Spiegel dich nicht zu sehr in irgendwelchen Modezeitschriften oder in der Gesellschaft oder in dem, was deine Freundinnen über dich sagen, oder sondern lass immer wieder Gottes Licht auf dein Leben fallen. Und es ist okay, sich selbst zu lieben. Natürlich wissen wir alle, wir sollen nicht egoistisch sein. Wir sollen den anderen höher stellen wie uns selbst. Das sind so die Botschaften, die hören wir immer und immer wieder in der Gemeinde. Aber manchmal vergessen wir auch das andere. Manchmal kümmern wir uns nur um andere und vergessen uns selbst, und dann brennen wir aus und haben letztendlich nichts mehr zu geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns von Gott immer wieder füllen lassen.
Gut, ja, ich möchte einfach noch mit einem Gebet abschließen, für euch beten. Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier, für jeden Einzelnen, der hier ist. Und zu jedem, als du ihn geschaffen hast im Mutterleib, dann hast du gesagt, sehr gut. Und jeder hier ist ein Geschöpf Gottes, ist ein Wunder für sich selber. Du bist unendlich kostbar. Das ist die Wahrheit. Die spreche ich aus über dir. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat eine Berufung für dein Leben. Und ich segne dich, dass du in diese Berufung mehr und mehr reinkommst. Manche sind vielleicht schon drin, manche sind am Suchen. Vater, ich bete, dass jeder hier Leben die Fülle hat. Er hat nicht nur ein bisschen Leben für dich, dass du so gerade durchkommst, die Fülle. Ich segne dich mit Leben die Fülle in dem Namen Jesu, egal wie alt du bist. Gott hat Pläne für dein Leben. Er liebt dich und er sieht dich mit unendlicher Liebe. Du bist wunderbar gemacht und kostbar. Das spreche ich aus zu dir. Und ich bete, Vater, dass du in den nächsten Wochen an jedem Einzelnen arbeitest, dass er sicher wird in dir, dass er Veränderungen erfährt, ja, dass er wirklich Frucht bringt, 30, 60, 100-fältig, durch dich, durch deine Kraft, durch deine Liebe. Und ich stelle euch unter den Schutz des Blutes Jesu und segne euch in dem Namen Jesu. Amen.